Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Die Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6. Heute mit einem ganz kritischen Thema: Krieg in der Welt, beziehungsweise eigentlich der Antikriegstag heute bei uns. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir gegenüber sitzen jetzt zwei ganz nette Damen. Das ist zum einen die Antje Trosien. Ich grüße dich.
Hallo.
Noch lacht sie. Und nebendran die Andrea Schiele.
Hallo.
Grüße dich. Ihr seid heute hier für den Antikriegstag. Aber bevor wir gleich zu diesem Thema kommen, wer seid ihr denn überhaupt und was macht ihr?
Ja, mein Name ist Antje Trosien. Ich arbeite beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich habe gerade gelacht, weil ich relativ selten als nette Dame bezeichnet werde. Ich sehe mich auch nicht unbedingt so, sondern ich bin halt Gewerkschaftssekretärin beim DGB hier in Ulm. Und im Zuge dessen habe ich unter anderem den Antikriegstag, der am Donnerstag stattfindet, mit vorbereitet und bin jetzt hier mit der Andrea, um den ein kleines bisschen vorzustellen.
Ja, Andrea, was machst du so?
Ja, ich arbeite ebenfalls beim DGB und engagiere mich hier in Ulm ehrenamtlich, eben auch in verschiedenen Antikriegs- und antifaschistischen Zusammenhängen. Und da sind wir mitten im Thema Antikriegstag ja auch schon angekommen.
Genau, der Antikriegstag, was darf ich mir so grundlegend erstmal darunter vorstellen, wenn ich noch nie davon gehört habe?
Ja, der Antikriegstag erinnert an den deutschen Überfall auf Polen 1939. Und seit Ende des Nationalsozialismus erinnern verschiedene pazifistische und antifaschistische Organisationen und Strukturen an diesem 1. September jedes Jahr daran, dass dieser Überfall stattgefunden hat, mit der Mahnung: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das hat in Deutschland lange Tradition, inzwischen in vielen Städten und in Ulm durchaus auch.
Der Antikriegstag, also ein Tag gegen den Krieg. Du hast schon gesagt, gegen Antifaschismus. Das geht aber sehr weit zurück in der Geschichte.
Ja, bis in die 40er Jahre. Wie gesagt, beginnend durch den Überfall Deutschlands auf Polen, mit den berühmten Worten eingeleitet: wir haben zurückgeschlagen, was ja als historische Lüge durchaus bezeichnet werden kann. Und nach 1945, in einer Zeit, in der Europa von einem furchtbaren Krieg von Deutschland aus überzogen worden ist, hat man insbesondere auch in Deutschland gesagt, das soll ein Mahntag sein, das soll ein Gedenktag sein, an dem wir daran erinnern, dass Friedenskultur Arbeit ist, dass wir Konflikte auf der Welt nicht beiseite gelegt haben, nur weil wir in Europa seither ja zum Glück auch in Frieden leben.
Der Tag also ist ein reiner Gedenktag, oder siehst du ihn quasi auch für die Zukunft, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, eigentlich die richtige ist und man bloß nicht wieder quasi zurückgeht in das, was schon mal da gewesen war?
Er hat beides. Also er ist ein Gedenktag, um so dran zu mahnen, was damals ausgelöst worden ist. Aber ich glaube, er wird von Jahr zur Zeit aktueller. Die Konflikte nehmen weltweit zu. Sie kommen immer näher an Europa ran. Ukraine, nur als ein Beispiel, vor einigen Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Das heißt, Konflikte sind lange nicht mehr so weit weg, wie sie lange für uns in Mitteleuropa waren. Von daher hat er eine hohe Aktualität und deswegen ist er auch zukunftsgerichtet. Das ist nicht nur ein Gedenken. Und deswegen sind die Themen auch immer sehr aktuell, mit denen man sich an diesem Antikriegstag inzwischen befasst, weil es weltweit konfliktauslösende Momente gibt, Kriege überall stattfinden. Es gibt einfach keinen Tag auf dieser Welt, wo nicht irgendwo kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Und das alles zusammen ist ja für die Menschen Gegenwart und Zukunft auch.
Antje, du organisierst den Tag ja, wie du gesagt hast. Was waren denn so die ersten Themen, die die Antikriegstage befasst haben?
Also ich sag mal, die frühen Antikriegstage haben sich natürlich vor allen Dingen ein Stück weit mit der Zurückbetrachtung auf die Geschichte orientiert. Aber es gab ja dann relativ schnell in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, auch Versuche, wieder zur Wiederbewaffnung zu kommen. Und da hat man sich natürlich ganz massiv auch dagegen gewandt, mit sehr begrenztem Erfolg anfangs. Aber es gab ja dann auch, und da spielt die Friedensbewegung natürlich eine große Rolle, diese Riesendemo im Hofgarten in Bonn, die jetzt zwar nicht am Antikriegstag stattgefunden hat, aber das spielt natürlich alles in der Tradition mit. Ganz wichtig waren natürlich auch die antifaschistischen Elemente, weil es ging ja nicht nur darum, den Krieg zu verdammen und zu mahnen, dass es nie wieder passieren darf, sondern auch klar zu machen, was sind die Ursachen für diesen Krieg speziell gewesen. Und es waren halt faschistische und nationalsozialistische Umtriebe, die man ja auch heute noch beobachten muss, auch in Deutschland. Und deswegen geht es nicht nur darum, zu mahnen, sondern auch aufzuklären und gesellschaftliche Zusammenhänge aufzuklären, zu zeigen, die heute noch präsent sind und die an der einen oder anderen Ecke in Deutschland auch wieder massiver zutage treten.
Was sind denn dann deiner Meinung nach so die aktuellen Themen für den Antikriegstag? Jetzt unabhängig von dem Thema, den es dieses Jahr gibt, einfach so in der heutigen Zeit, was ist ganz, ganz wichtig, was schon ein Kriegstag war vielleicht vor ein paar Jahren oder noch einer werden sollte?
Also ganz generell sind es natürlich Sachen, die Konfliktursachen berühren. Wir haben uns zum Beispiel mit dem Afghanistan-Konflikt befasst. Wir haben uns mit dem Thema Drohnen auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Wir haben uns mit der Flüchtlingsfrage auseinandergesetzt, also auch die Frage, wie tragen Konflikte und Kriege dazu bei, dass Flüchtlingsströme entstehen. Andernorts weiß ich auch, dass Rüstungsexporte ein ganz großes Thema waren, weil wir brauchen hier nicht rumschreien und sagen, oh, die ganzen Flüchtlinge kommen zu uns, wenn die Bundesrepublik Deutschland und die deutsche Industrie einen nicht unerheblichen Anteil hat, dass andernorts Krieg geführt wird, der die Leute dazu bringt, ihre Heimatländer zu verlassen. Also Deutschland ist, glaube ich, gerade auf Platz 2 oder 3 der weltweiten Rüstungsexporte. Das schwankt immer ein bisschen. Aber wir haben an dem einen oder anderen negativen Vorgang auf der Welt schon auch erheblichen Anteil. Ich will da niemanden persönlich ansprechen, aber Tatsache ist, dass die Rüstungsindustrie auch hier in Ulm einen gewissen Anteil daran hat, dass Konflikte entstehen. Und da darf man sich nicht scheuen, auch gewisse Zusammenhänge aufzuzeigen.
Hast du dann persönlich erlebt, dass du mit deinem Engagement, mit deinen Initiativen schon Erfolge einfahren konntest?
Ja, also ich habe leider noch keinen Krieg verhindert, aber wenn man den einen oder die andere mal zum Nachdenken anregen kann, indem man vielleicht auch Themen in die Diskussion bringt, wo viele gar nicht sehen, dass der Zusammenhang zum Thema Kriege und Konflikte oder Frieden und Friedensvorbereitungen da ist, dann ist das schon was einem ein Stück weit weiterhilft oder darin bestärkt, das Thema dann auch weiterhin aufzugreifen. Wobei, also es geht nicht nur um persönliche, es geht ja nicht um persönliche Erfolgserlebnisse, sondern darum, dass Themen wichtig sind und auch für unser aller Zukunft wichtig sind.
Die Themen sind ja sehr wahrscheinlich alle wichtig, weil sonst würde man sie nicht machen. Aber gibt es für dich ein Thema oder gab es ein Thema, wo du gesagt hast, das war besonders wichtig, dass wir das aufgegriffen haben? Das war eines der wichtigsten Themen in den letzten Jahren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema von diesem Jahr, also die Wasserkonflikte, da kommen wir ja jetzt gleich nochmal drauf, ist so ein Thema, das ich für sehr, sehr wichtig halte, weil es wird unterschätzt. Also viele wissen nicht, welche Sprengkraft in diesem harmlosen Thema steckt und es hat zwar eine längere Geschichte, wie wir davon, dass wir eigentlich was zum Thema Nahe Osten machen wollten, dann beim Thema Wasserkonflikte gelandet sind, obwohl es einen Zusammenhang gibt, aber es ist schon so, dass ich das für sehr wichtig halte. Ich halte auch Debatten über Armut in der Welt für wichtig, weil das auch eine Konfliktursache und dann später eine Flüchtlingsursache ist. Das können wir uns für die Zukunft mal vornehmen, aber letztendlich glaube ich, dass es auf jeden Fall gut ist, dass wir davon abgekommen sind, jedes Mal nur über den Weltfrieden zu reden, sondern man muss sich einzelne Aspekte rausziehen, weil wenn man immer das ganze globale Thema versucht zu bearbeiten, dann kommt man nicht sehr weit. Dann sprengt das immer den Rahmen und man hat relativ wenig, was man dann auch konkret mitnehmen kann.
Du bist wahrscheinlich, Andrea, ziemlich mit der gleichen Meinung oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, ich denke auch tatsächlich, einfach nur noch ergänzend zur Thematik Wasser. Wir haben alle vor Augen, dass es Armutsflucht gibt. Das ist eine große Diskussion, gerade in den letzten 2 Jahren in der Bundesrepublik gewesen, in Europa gewesen, mit vielen unschönen Nebenwirkungen, wo wir dann auch wieder gleich mitten im Thema Faschismus gleich uns wieder bewegen könnten. Und diese Brennkraft, die Antje gerade angesprochen hat, die wirklich da drin steckt, dass die Menschen nicht wegen der Armut als erstes vordringliches Problem ihre Heimat verlassen müssen, sondern tatsächlich, weil das grundelementarste Versorgungsmittel, nämlich Wasser, nicht mehr vorhanden ist und nicht mehr, überhaupt nicht mehr zugänglich ist für die Menschen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, zum Teil, weil es nicht mehr da ist oder tatsächlich, weil es im Kommerz aufgegangen ist und nicht mehr zugänglich ist, obwohl es vorhanden ist für die Menschen. Das ist tatsächlich das, da möchte ich das ausdrücklich unterstreichen, was Antje gerade sagte. Diese Brennkraft in dem Thema wird uns die nächsten Jahre noch viel, viel deutlicher vor Augen geführt werden, weil es alle, die sich in der Friedens- und Fluchtforschung mit der Thematik befassen, weisen schon seit einigen Jahren darauf hin, dass das die Fluchtbewegung der Zukunft sein wird. Wasser.
Also ein Potenzial, das eigentlich schon deutlich länger als gedacht vorherrscht, eigentlich schon seit Generationen, seit Jahrhunderten. Wasser war schon immer eines der größten Themen, bei uns eher weniger als in anderen Ländern. Dieses Jahr das ganz große Thema. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich drauf, was genau dahinter steckt, hinter dem Thema Wasser. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Heute der Antikriegstag 2016, unser Thema. Jeder kann zu Hause den Wasserhahn öffnen. Es kommt Wasser raus. Allein hier bei uns im Studio, wir trinken alle Wasser von 3 verschiedenen Herstellern, sei es naturell, sei es Medium. Aber dennoch ist Wasser nicht überall vorhanden und eigentlich ein wichtiges Thema, das sogar mit Krieg in Verbindung steht. Antje, Andrea, ihr seid die Experten. Wir können doch gar nicht nachvollziehen, wenn wir den Wasserhahn öffnen, kommt Wasser raus. Doch warum ist es nicht überall vorhanden? Klärt uns auf.
Naja, man hat natürlich nicht überall auf der Welt die gleichen technischen Möglichkeiten. Man hat auch nicht die gleichen Verwaltungsstrukturen wie bei uns. Es gibt teilweise auch schon ohne die Wasserfrage kriegerische oder konfliktreiche Zustände, die verhindern, dass eine ausreichende Wasserversorgung für die Leute aufgebaut wird. Oder schlicht und ergreifend, die Leute sind zu arm, um sich Wasser leisten zu können. Das heißt, die haben eventuell keinen Wasseranschluss. Ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber wohnen vielleicht etwas weiter außerhalb oder in eher, ja, wie soll ich sagen, schwierigen Wohnverhältnissen, wo halt keine Kanalisation und keine Wasserversorgung angeschlossen ist und müssen sich, wenn sie die Möglichkeiten haben, die finanziellen, dann ihr Wasser eventuell in Flaschen besorgen oder in Fässern oder es wird irgendwie zugeliefert und es führt dazu, dass die nicht den Wasserhahn aufdrehen können und dass dann kein frisches oder kein sauberes Wasser rauskommt. Und das ist erstmal eine Situation, die jetzt noch nichts mit dem Antikriegstag zu tun hat, sondern das ist momentan die Situation, wie sie in ganz großen Teilen auf der Welt schlicht und ergreifend jeden Tag stattfindet. Und wenn die Situation sich dann zuspitzt, eventuell noch verschlimmert, eventuell die Preise für dieses Wasser auch noch massiv ansteigen, dann kann es auch dazu kommen, dass daraus langfristig Kriege und Konflikte entstehen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass es auch in Deutschland da zu einem Hitzpunkt kommen kann? Also, dass das Wasser nicht unbedingt bei jedem aus dem Hahn kommt und teilweise weit entfernt ist, das kennen wir ja eher, sage ich mal, aus Ländern wie Afrika. Doch Europa ist da bestimmt auch nicht komplett außen vor.
Wir kennen das tatsächlich als fast schon idyllisches Bild der Wasserträgerin in den afrikanischen Kontinenten. Von daher ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, Antje, kommt noch hinzu, dass Wasser vor Ort als Ressource manchmal einfach gar nicht da ist, aufgrund der Trockenheitsverhältnisse, aufgrund von zu wenig Niederschlag, dass also einfach gar keine Wasseransammlungen stattfinden und das Wasser gar nicht da ist. Das kommt einfach noch hinzu. Und das erleben wir ja durchaus auch in europäischen Regionen. Also wir hören ja immer wieder mal Berichte oder können sie hören, wenn wir aufmerksam die Nachrichten verfolgen, Berichte davon, dass zum Beispiel in Italien Wasserknappheit herrscht, dass zum Beispiel in Spanien Wasserknappheit herrscht, dass Menschen aufgefordert werden, Wasser nur noch für das Notwendigste zu verwenden und zu verzichten auf so Dinge wie Autowaschen, zu verzichten auf so Dinge wie einen zusätzlichen Wasserverbrauch durch mehrmals Duschen am Tag oder ähnliches. Also von daher, das ist durchaus auch in Europa da. Ich denke, Mitteleuropa hat tatsächlich, und da gehört Deutschland ja dazu, eine Klimalage, eine, vor allem auch eine Wasserversorgungslage aktuell noch, die uns da wirklich gut aufgestellt sein lässt. Wenn wir mal, ich kann mich an einen Sommer erinnern, der ist schon einige Jahre her, da war das mal auch so, da hatten wir sehr, 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 sehr lange trocken und da waren dann mal so Ansätze von, ob man jetzt wirklich das Auto waschen mal sein lassen müsste. Jetzt sage ich mal, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was Lebensqualität einschränkt, ob ich das Auto waschen kann oder nicht. Das ist etwas, das mag für manche ästhetisch wichtiger sein als für mich jetzt, die ich nur Fahrrad fahre sowieso. Aber so grundsätzlich ist das nicht etwas, was unsere Lebensqualität einschränkt, wenn wir mal 4 Wochen lang das Auto nicht waschen können. Für andere Menschen ist das tatsächlich existenziell. Die erleben, sie können Wasser einfach nicht mehr, sie können einfach nicht darüber verfügen, weil es nicht da ist oder weil es nicht finanzierbar ist, weil sie es sich nicht leisten können. Und da das einfach ein Grundbedürfnis ist, wir können nur wenig Zeit ohne Wasser auskommen, setzt das natürlich auch Fluchtbewegungen in Gang. Und es setzt auch Konflikte um Wasser in Gang. Denn da, wo es nah beieinander liegt, der Bereich, die Region, in der noch Wasser vorhanden ist und die Region, in der schon gar kein Wasser mehr vorhanden ist, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Konfliktes um Wasser, dass tatsächlich auch Regierungen, Regionen, Stämme, wie auch immer dann die Konfliktstrukturen vor Ort sein mögen, Kämpfe und Auseinandersetzungen um die wenigen vorhandenen Ressourcen führen. Und dann sind wir mitten im Konflikt, der eben auch sich dann um Wasser dreht und wo den Menschen zusätzlich zu der Wasserknappheit auch dann noch in einen kriegerischen Konflikt um Wasser geraten.
Ja, und zwischendrin gibt es natürlich noch den Bereich, sage ich mal, wo das Wasser einfach extrem schlecht verteilt ist. Ja, also die Reichen, die haben schon Wasser, ja, die haben auch ihren Swimmingpool, die können auch ihre 3 Autos waschen. Ja, aber ich sag mal, in Teilen Südamerikas, wo jetzt nicht akuter Wassermangel herrscht, ist einfach der Zugang nicht da, weil die entsprechenden Leitungen nicht verlegt sind, weil es da einfach eine andere Form von Kommunalverwaltung beispielsweise gibt oder wo man einfach so daran gewöhnt ist, dass Wasser zugeliefert werden muss in Kanistern, in Flaschen, in Tankwagen, dass man einfach nie auf die Idee gekommen ist, da eine flächendeckende Leitungssysteme aufzubauen. Also das gibt's auch, aber Hauptkonflikte sind tatsächlich die, dass aufgrund eines akuten Wassermangels in der Region oder auch aufgrund irgendwelcher Umtriebe, das sage ich mal, Nachbarländer, da gibt es ja ein paar hübsche Beispiele in Anführungszeichen dafür, irgendwelche Staudämme bauen, dass Regionen, die vorher gut mit Wasser versorgt waren, plötzlich vom Wasserfluss oder ja von Flüssen abgeschnitten sind und ihnen dann der Zugang fehlt, um, sage ich mal, erstens für ihre tägliche Versorgung Wasser zu haben, aber auch natürlich für die Wirtschaft, sagen wir mal im Bereich der Landwirtschaft, dass sie dann im praktisch ja, ihre Felder nicht mehr versorgen können, dadurch verarmen und dann auch schauen müssen, wo sie irgendwie anders bleiben können.
Bei uns, gerade hier in Ulm, können wir uns das natürlich schwer vorstellen, wie an der Donau. Da kennen wir eher das Szenario Hochwasser, eigentlich zu viel Wasser und gerade auch Anfang dieses Jahres viele Überschwemmungen. Also ich glaube, die Deutschen sind eher gerade auf dem Trip, wir haben viel zu viel Wasser hier. Gibt es nicht irgendwie so ein bisschen, dass das Wasser eigentlich nur falsch verteilt ist? Hier dieses Jahr viel zu viel, aber an anderen Orten zu wenig.
Ja, aber das ist Natur, die können wir jetzt relativ nur geringfügig beeinflussen. Wenn ich jetzt mal das große Weltphänomen der Erderwärmung da mal ausklammere, dass es natürlich auch dazu beiträgt, dass auch zu den Klimaveränderungen in Teilen bestimmt auch beiträgt, die bei uns zu den erhöhten Niederschlagsmengen führen in manchen Jahren, in anderen Bereichen der Welt halt zu Trockenheit führen, zu einer zunehmenden Ausdörrung einfach führen. Aber darüber hinaus denke ich, das kann man wenig steuern, wo das Wasser jetzt von oben herunterfällt. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten. Das ist sicherlich ja, aber darüber hinaus kann man nicht viel dazu sagen. Das gehört einfach zu den Tatsachen. Ich glaube, wir müssen überlegen, wie kriegen wir das Wasser, das unten auf der Erde vorhanden ist, in Seen ordentlich verteilt, wie kriegen wir die finanziellen Möglichkeiten in die ärmeren Regionen dieser Welt geschafft, dass zum Beispiel Entsalzungsanlagen vor Ort dort sind, wo sie auch gebraucht werden. Das ist ja heutzutage technisch alles schon machbar, das wird auch schon alles gemacht, aber wieder in den wohlhabenden Ländern und eben nicht in den ärmeren Ländern, wo das eh schon ein Problem ist, dass Wasser nicht da ist. Und dann fehlen auch noch die Mittel, um die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, dass das, was möglich wäre, wenigstens gemacht werden könnte, was an manchem Ort die Situation auch deutlich entspannen könnte.
Also es gab ja mal so eine Phase in der Entwicklungspolitik, da war das große Projekt oder viele kleine große Projekte, möglichst jedem afrikanischen Dorf, also ich vereinfache das jetzt mal ganz grob, einen ordentlichen Brunnen hinzustellen. Ja, und die Folge davon ist gewesen, dass überall dort, wo diese Brunnen tief gebohrt wurden, dann der Grundwasserspiegel abgesunken ist, anstatt vielleicht auch innovative Wege zu gehen und anzubieten, dass man Tiere, also landwirtschaftliche Haustiere hat, die vielleicht weniger Wasser verbrauchen oder Pflanzen dort anbaut, die auch einen niedrigeren Wasserverbrauch haben. Also ich will jetzt nicht in der Verzichtsideologie das Wort reden, ja, also jeder braucht Wasser und in ausreichendem Maß, aber man kann natürlich auch ökologisch vernünftig damit umgehen. Und manchmal haben, sag ich mal, die europäischen Beiträge zur Entwicklungshilfe nicht unbedingt zur Lösung beigetragen, sondern manche Probleme auch verschlimmert.
Könntest du vielleicht irgendwie da ein konkretes Beispiel
bringen? Also ich kann das nicht so konkret sagen, außer dass ich 2, 3, 4 Sendungen zu dem Thema gesehen habe und das überall mal wieder ein Thema gewesen ist. Man ist davon inzwischen auch ein Stück weit abgekommen. Also ich weiß nicht, ob ich das klar genug gesagt habe. Das ist ein paar Jahre her, als diese Brunnenbohrer-Manie relativ verbreitet war. Man hat da jetzt auch andere Wege eingeschlagen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Dorf, in welchem Ort das jetzt wirklich stattgefunden hat. Ich weiß nur, dass man mit solchen Themen jetzt auch bewusster umgeht. Ich habe neulich was gelesen, die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau ist da ja auch weltweit unterwegs und die schauen jetzt auch sehr viel genauer darauf, ob die Projekte, die sie fördern, tatsächlich auch Sinn machen. Die sind auch aus Projekten wieder ausgestiegen, die keinen Sinn machen, aber das führt jetzt zu weit.
Du sagst also, es gibt Möglichkeiten, Wasser auch zu sparen, wenn wenig vorhanden ist, sei es durch Pflanzen mit niedrigerem Verbrauch, sei es durch andere Tiere. Hast du da irgendwie eine konkrete Vorstellung, was denn überhaupt viel Wasser verbraucht und mit was man sparen könnte?
Weil ich bin keine Hydrologin. Wir machen ja auch am Donnerstag eine Veranstaltung zu dem Thema. Der Referent, der dort kommt, ist Hydrologe. Der kann es sicherlich viel besser erklären. Aber ich glaube, es ist bekannt, dass Kühe ziemlich viel Wasser saufen. Und es gibt Tiere, die weniger Wasser saufen als Kühe. Also ist es dann meinhin schlau, nicht unbedingt Kühe da an die Stelle zu stellen, sondern vielleicht genügsamere Tiere. Ich weiß nicht, welche das jetzt wären, ob das vielleicht Alpakas sind oder nicht, aber ich weiß, dass es solche Überlegungen gibt und jemand, der sich landwirtschaftlich richtig gut auskennt, hat da vielleicht auch ein paar zukunftsorientierte Ideen.
Also man sollte einfach die gesamte Landwirtschaft, die Viehzucht ein bisschen optimieren, schauen, was man einsetzt und vielleicht auf Alternativen umsteigen.
Ich würde es so formulieren, dass man einfach guckt, was sind die Dinge, die wirklich nutzen, was gibt die Region her, was sind die Möglichkeiten, die man hat, was kann man tatsächlich sinnvoll machen und dass es eben nicht mehr Pauschallösungen gibt. Ich nehme jetzt dein Beispiel auf. Der Brunnen ist eben nicht das pauschale Allheilmittel für die Wassernot vor Ort, sondern es gibt verschiedene Ansätze. Das hat was damit zu tun, was wächst vor Ort denn überhaupt, was ist möglich. Und da geht es mir wieder an, Antje, auch ich bin da nicht die Expertin, ich bin auch nicht die Landwirtin, um da auch eine ansatzweise Ahnung zu haben. Da sage ich dann vertraue ich einfach den Fachleuten, die das können vor Ort, dass man solche Strukturen eben angeht, dass man anders macht. Aber da ist die Entwicklungshilfe inzwischen in den letzten Jahren ja auch durchaus auf dem Weg, dass dass andere Methoden durchaus in den Blick geraten sind. Da hat sich ja was getan in dem Themenfeld. Von daher, das muss man einfach weiter befördern. Und die Veranstaltung am Donnerstag mit dem Thema Wasser soll bei uns eben genau eine solche Sensibilisierung erreichen, dass wir hingehen können und sagen können, schaut mal her, es gibt eben mehr als nur die eine Möglichkeit, die uns jetzt einfällt, weil wir denken, naja, man muss nur tief genug bohren, dann ist das Wasser da und schick. Das ist was, ich sag mal, ich glaube, das ist sehr Ich würde das jetzt gefühlt als sehr europäische Denkweise betrachten, weil das bei uns wahrscheinlich auch so ist. Würde ich jetzt mal in den meisten Regionen bei uns für gegeben halten. Woanders ist es anders, da ist es vielleicht eher unklug, sowas zu machen. Dafür gibt es aber Geologen, Landwirte und was die Menschen halt noch so braucht vor Ort, die dann Experten und Expertinnen sind, um diese Themen dann auch angemessen vor Ort zu lösen. Aber es geht darum, eine Sensibilität zu entwickeln, dass das Thema woanders eben nicht so entspannt ist wie bei uns. Der Wasserhahn wird aufgedreht und dann kommt halt mehr oder weniger entspannt Wasser raus. Und die Frage ist dann eher nur noch, schmeckt es oder schmeckt es nicht, aber es ist immer Trinkwasserqualität. Es ist ja auch ein totaler Luxus, den wir hier haben.
Am Donnerstag also die Veranstaltung, wo dann auch die Experten darüber berichten, wie man solche Probleme angehen könnte. Wir klären gleich, was am Donnerstag noch alles auf Sie zukommt, wenn Sie die Veranstaltung besuchen, gleich nach der nächsten Musik. Die Plattform auf der 102,6 auf FreeFM, heute mit dem Antikriegstag 2016. Wasser, ein großes Thema, das einen brodelnden Kern in sich hält und im Zweifelsfall zu Flucht und Krieg führen kann. Gerade ausführlich besprochen, am Donnerstag, kommenden Donnerstag, findet die Infoveranstaltung statt. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie, wo, wann, was? Was muss ich wissen?
Also die Veranstaltung heißt Kriege um Wasser, eine düstere Zukunftsversion oder heute schon Realität. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Gewerkschaftshaus am Weinhof statt. Ist frei für alle Interessierten und Interessentinnen und Interessenten. Und wir haben einen Referenten, der heißt Nikolaus Geiler und kommt aus Freiburg, arbeitet dort im Arbeitskreis Wasser mit, ist Ingenieur und Hydrologe. Hydrologie ist die Wissenschaft vom Wasser. Und der kennt sich richtig gut aus. Ich habe den vor 2-3 Jahren mal als Referenten gehört. Und als die Entscheidung feststand, dieses Jahr wollen wir was zum Thema Wasserkonflikte machen, habe ich ihn angesprochen. Er hat sofort zugesagt. Und er wird das Thema natürlich unter globalen Aspekten beleuchten. Also wie kann Wasser, so ein harmloser Stoff, tatsächlich zu Kriegen führen? Aber kann es auch an praktischen Beispielen und eigenen Erfahrungen darstellen, beleuchtet nicht nur die Politik in anderen Ländern, wie da Wasser zu Konflikten führen kann, sondern fragt auch deutlich nach dem Beitrag der deutschen Politik, was da verbessert werden muss und fragt auch, was können wir eigentlich tun? Denn eins der Beispiele, wo jeden Tag Wasser verschwendet wird durch uns, vielleicht an einem anderen Ort der Welt, ist zum Beispiel die Textilproduktion. Also ein durchschnittliches T-Shirt, so wie wir das jetzt hier alle anhaben, verbraucht etwa 2000 Liter Wasser in der Produktion. Wird in der Regel, werden Textilien ja nicht mehr in Deutschland produziert, sondern irgendwo auf der Welt. Da werden dann 2000 Liter Wasser verschwendet und stellt also auch die Frage an uns selber, an unser Konsumverhalten, wie können wir mit dem Wasser irgendwas verändern.
Wenn ich am Donnerstag die Veranstaltung besuche, mit welcher Einstellung oder mit welchem, was muss ich quasi mitbringen, wenn ich dorthin gehe?
Neugier.
Ja, auf jeden Fall mal Neugier und Interesse, das wäre schon schön, aber unsere Veranstaltungen sind ja auch zum Diskutieren da. Also man kann auch gern mit einer anderen Meinung kommen, wenn man das aushält, dass wir dann eventuell widersprechen. Nee, also es ist erstmal eine Informationsveranstaltung, wo es möglich ist, anschließend zu diskutieren. Und das heißt, Interesse und Aufgeschlossenheit für das Thema wäre schon ganz hilfreich. Und freue mich, wenn jemand jetzt interessiert ist und sich dann am Donnerstag tatsächlich ins Gewerkschaftshaus am Weinhof aufmacht.
Es geht aber, wir haben vorher schon mal kurz darüber gesprochen, nicht allein um das Thema Wasser, sondern es gibt immer ein paar Grundgedanken, die jedes Jahr mit dabei sind wahrscheinlich.
Naja, ich sagte es ganz zum Eingang ja schon mal, Antikriegstag kommt aus dem als Reaktion quasi, als Antwort auf den Faschismus und damit ist natürlich der antifaschistische Gedanke immer auch im Hintergrund, Konflikte auch aus Unterdrückungsmechanismen heraus, wie wir sie im Nationalsozialismus aus Deutschland ausgehend erlebt haben, wie sie über Europa gezogen worden sind. Das sind natürlich Themen, die uns im Hintergrund auch immer mitbewegen am Antikriegstag, wobei wir haben es jetzt gerade im Zwischengespräch gehabt, gehabt. Bei dem Wasserkonflikt ist das dieses Jahr tatsächlich eher ein bisschen im Hintergrund von der Thematik her, die wir hier in Ulm fahren. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund, der ja jedes Jahr auch einen großen bundesweiten Aufruf macht, hat es jedes Jahr einen ganz klaren Hintergrundkontext, in dem wir das dann auch immer ganz klar nochmal formulieren, dass uns das ein Anliegen ist und dass wir als Gewerkschaftsbewegung uns auch dieser antifaschistischen und der Friedensbewegung verbunden fühlen und als ein Teil von ihr sehen.
Wenn die Veranstaltung dann mehr oder weniger am Donnerstagabend irgendwann mal zu Ende geht, was ist euer persönliches Ziel? Was hofft ihr, dass nach der Veranstaltung vielleicht in den Köpfen der Leute vorgeht? Was ist so die Intention? In welche Richtung soll es gehen?
Also wir finden es natürlich immer gut, wenn unsere Veranstaltungen zum Nachdenken anregen. Wenn es vielleicht auch dazu anregen, dass man sich selber nochmal vertieft mit dem Thema Wasser auseinandersetzt. Also ich habe auch irgendwann mal damit angefangen. Ich habe dann irgendwann mal auch selber ein Referat zu dem Thema gehalten. War sicherlich nicht so abgründig und tiefgründig, wie der Herr Geile das dann am Donnerstag machen kann. Aber so ein paar Basics sind schon wichtig. Man muss sich einfach bewusst sein, wir sind in einer privilegierten Situation mit den Möglichkeiten, die wir beim Zugang zu Wasser haben. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die haben es nicht, beziehungsweise müssen sogar ihre Heimat verlassen, weil akuter Wassermangel da ist. Und da wäre es einfach auch gut, wenn man gegenüber all denen, die zu uns kommen, verschiedenste Fluchtgründe haben, vielleicht ein bisschen aufgeschlossener ist und sich fragt, ob das nicht vielleicht auch eine Ursache sein könnte. Also wer flieht, hat meistens mehrere Gründe, aber Wasser ist zunehmend halt auch eine Ursache und das wäre schön, wenn wir dafür Bewusstsein wecken können.
Ein Ziel, das ich immer noch schön finde, ist, wenn Menschen rausgehen aus einer Veranstaltung, wenn man eine Informationsveranstaltung macht, wenn man so für sich den Gedanken hat, so war mir das auch noch nicht klar. Dann ist schon immer was passiert, dann ist immer schon ein Gedankengang in Bewegung geraten. Und ich glaube, das ist so das A und O, damit Dinge sich verändern, wenn man rausgeht und für sich sagt, so habe ich das noch nicht betrachtet. Dann war das schon mehr, als man vorher gewusst hat und mehr Wissen ist immer was Gutes.
Und ein Traum wäre es natürlich, wenn sie da mit anderen drüber reden und praktisch selber diese Idee weitergeben und sagen, du pass mal auf mit dem Wasser, das ist ein Riesenthema und ich habe es am Anfang selber unterschätzt und jetzt habe ich aber das und das gehört und was weiß ich, morgen ist da ein Film im Fernsehen zu dem Thema, wollen wir den nicht gemeinsam angucken? Also es gibt viele Möglichkeiten, sich dann auch weitergehend zu informieren und da wollen wir eigentlich einen Anreiz bieten.
Gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, es gibt Dinge, die machen uns manchmal auch das Leben ein bisschen schwer, die stehen vielleicht im Konflikt mit unserer Veranstaltung, quasi irgendwelche Rückschläge, wo ihr sagt, schade eigentlich, dass nicht besser gelaufen ist, oder?
Ja, das Wetter ist immer ein großes Problem. Heiße Tage, wovon wir ja ausgehen müssen, führen dazu, dass die Menschen den Weg nicht so gern in Veranstaltungsräume finden. Das heißt, die Trägheit weg vom Sofa oder bei dem schönen Wetter weg aus dem Bad, man hat Urlaubszeit, das sind so Dinge, die sind natürlich für alle, die Veranstaltungen machen, die nicht im Freizeitbereich sind. In den Urlaubszeiten ist das einfach so ein Begleitfaktor. Ich will jetzt nicht einen Hinderungsgrund sagen, weil es ist natürlich auch was Wichtiges, Urlaub und sich zu erholen. Von daher, es geht darum, die Trägheit zu überwinden, sich auf den Weg zu machen, sich die maximal 2 Stunden Zeit zu nehmen und dann davor und danach wieder entspannt in seinen Urlaub zurückzugehen. Das sind so die üblichen Hindernisse, mit denen man rechnen muss. Ansonsten würde ich jetzt so sagen, die großen Hindernisse haben wir so eigentlich nicht. Das wäre jetzt meine Einschätzung.
Also alles eigentlich relativ auf einem guten Weg.
Wenn die Beteiligung entsprechend schön ist, das ist natürlich das, warum wir ja auch heute hier sind, um dafür zu werben, dass man sich am Donnerstag 18 Uhr, ich sag's einfach nochmal, auf den Weg macht ins Haus der Gewerkschaften am Weinhof, um dann eben mit einer guten Diskussion, die auch besser ist, wenn mehr Menschen da sind, die intensiver sein kann, die vielfältiger sein kann, umso mehr Menschen da sind, da einfach, das wäre natürlich toll. Ansonsten, das Thema ist immer wichtig und es ist jeder Mensch wichtig, der kommt. Von daher, die Veranstaltung ist dann auch sinnvoll, wenn wenige kommen. Schöner wird es mit mehreren.
Gab es für dich in den letzten Jahren irgendein Highlight bei der Veranstaltung, wenn du dich zurückerinnerst, wo du sagst, ah, es ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, sei es irgendwie, weil die Diskussion in eine völlig unerwartete Richtung ging oder weil
Tatsächlich. Und zwar war das die Veranstaltung zum Afghanistan-Konflikt, als wir den Film hatten zu der versehentlichen Bombardierung des Konvois, des zivilen Konvois. Und wir dann eine spannende Diskussion hatten, weil auch innerhalb der Gewerkschaften gibt es eine spannende Diskussion um Waffenexporte, um Rüstungsexporte, weil natürlich auch ein Teil unserer Kollegen und Kolleginnen von der Produktion in dem entsprechenden Umfeld betrieben leben und das auch in Ulm und in der Region hier bis an den Bodensee runter mehrere produzierende Betriebe gibt in dem Bereich, beziehungsweise welche die Technologie entwickeln in dem Bereich. Und von daher war das schon sehr spannend, wie da diese Diskussion lief, und ich fand, es war eine der stärksten Diskussionen, die wir hatten, weil sie gut lief. Also es war nicht geprägt von böse und Vorwurf und gut und schlecht, sondern sie war wirklich geprägt von dem Willen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie kann man das lösen, mit all diesen Blickpunkten im Blick, Arbeitsplätze, politische Ansprüche, die man hat, Friedenspolitik, die man betreiben möchte, wie können wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, ohne den einen oder den anderen Aspekt zu verlieren. Das fand ich eine der stärksten Diskussionen in den letzten Jahren.
Dann hoffen wir natürlich, dass es auch dieses Jahr womöglich wieder ganz umschweifende und umfassende Diskussion geben wird am kommenden Donnerstag. Gleich klären wir noch mal ein paar letzte Fakten, die am Donnerstag auf Sie zukommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt gibt's noch mal eine kurze Musikpause. Radio Free FM mit der Plattform heute, dem Antikriegstag 2016. Schon kommenden Donnerstag findet er statt. Großes Thema Wasser heute, dieses Jahr. Auch darum kann es Kriege geben, ein scheinbar harmloser Stoff, aber ausführliche Informationen gibt es natürlich am Donnerstag. Antje, Andrea, ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass es eine tolle Veranstaltung wird.
Danke.
Dass es viel Information gibt. Wenn Leute neugierig geworden sind, abgesehen vom Donnerstag, was sind noch andere Möglichkeiten, wenn man den Weg zu euch oder allgemein über die Thematik sucht, in welche Richtung kann ich gehen?
Also wer sich allgemein für Gewerkschaften interessiert oder dafür in eine Gewerkschaft einzutreten oder Probleme mit dem Arbeitgeber hat, ist auf jeden Fall bei uns am Weinhof immer an der richtigen Adresse. Ansonsten wer sich für Kriegs- und Friedensthemen interessiert, der kann natürlich immer die Andrea und mich ansprechen. Und wer sich jetzt speziell für den Aspekt Antifaschismus interessiert, den können wir an der Stelle eigentlich auch mal auf das Bündnis gegen Rechts hinweisen, indem wir beide mitarbeiten und das sich am 7. September das nächste Mal trifft. Und da wird die Andrea was vorstellen zum Thema Argumentationshilfen gegen rechte Vorurteile, jetzt ganz kurz gefasst. Aber du kannst natürlich gerne noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was du da machen willst.
Ja, kann ich. Und zwar geht es einfach darum, so diese Alltagsformulierung, die man so kennt, die Ausgrenzen, wo man sich mal kurz sprachlos fühlt und keine Ahnung hat, wie man jetzt damit umgeht, aber so ein komisches Bauchgefühl hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wie kann ich mit sowas umgehen, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich nichts zu dem Thema und ich habe gerade keine Fachkompetenz in dem Sinne, was zum Thema zum Beispiel, wie viele Flüchtlinge herkommen oder wie viel Geld die in Bargeld bekommen oder was die schrecklichen Dinge sind, die alle tun und die Kriminalitätsrate steigt. Und wenn ich das alles nicht als Fakten weiß, was da die richtigen Antworten sind, dann gibt es dennoch Strategien, wie man damit umgehen kann, um klarzumachen, dass man anderer Meinung ist, dass man das in Frage stellt, was da behauptet wird. Und da geht es einfach darum, so einen ganz, ganz kleinen Ansatz zu machen. Wie kann ich mit sowas umgehen? Wie kann ich sowas in meinen Alltag einbauen, um da ein bisschen gefestigter zu sein? Das ist so das, was da am 7. September passieren soll.
Ist ja quasi auch eigentlich ein wichtiger Punkt, weil, sage ich mal, so mehr oder weniger Mobbing ist ja mehr oder weniger Krieg im kleinen Stil.
In die Richtung geht es.
Wenn ihr jetzt persönlich noch in die Zukunft blickt, gerade zurück auf den Antikriegstag, gibt es irgendwelche Themen, die ihr in Zukunft mal behandeln möchtet, wo ihr sagt, oh, das würde noch ausstehen, das müssen wir auf jeden Fall auch mal nochmal behandeln? Oder seid ihr da relativ offen?
Naja, ich würde ganz gerne auch mal was zum Thema Rüstungskonversion machen. Also es ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden, auch hier in der Region gibt es etliche Rüstungsbetriebe. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist so. Oder man kann sagen, ja, vielleicht kann man da auch irgendwann mal sich neue Branchen erschließen. Also Da gab es ja in den 80ern auch innerhalb der Gewerkschaften, auch innerhalb der IG Metall übrigens, eine große Debatte, was kann man da anders machen. Und irgendwie ist das alles ein bisschen im Sande verlaufen. Ich fände es reizvoll, da mal wieder drüber zu diskutieren. Gerne auch kontrovers.
Ansonsten ist die Erfahrung, dass sich eigentlich aus den aktuellen Themen oder jedes Jahr so viel dann auch wieder ergibt. So, wir erleben es oft in der Findung, was soll denn dieses Jahr das Thema sein? Wen fragen wir denn an als Referent oder als Referentin? Dass sie am Anfang so ein bisschen denken, was könnte es denn sein? Und dann geht es so ein bisschen stockend los und irgendwann ist dann so ein Fluss da und dann ist vollkommen klar, ja, uns befasst und beschäftigt gerade dies, das, jenes, das. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wer kann an dem Termin? Kriegt man das hin mit dem Wunschthema zu dem Termin, der natürlich einen dadurch, dass er bundesweit stattfindet, alle Menschen, die an dem Thema irgendwie unterwegs sind, auch absorbiert als Referentin oder als Referent. Das ist dann so eher der Punkt, der dann mal dazu führt. Man muss auch das Thema vielleicht dann nochmal ein bisschen variieren. Aber in der Regel, finde ich, ist das immer so jedes Jahr die Erfahrung, es sind so viele Themen in der Welt, es sind so viele Themen, die so verzahnt miteinander sind, ohne dass man sich das so deutlich macht im Alltag. Und das ist mit ein Teil dessen, was ich für den Antikriegstag für so wichtig halte. Ganz viele Dinge haben mit der Friedenssituation auf der Welt zu tun, damit zu tun, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen gehen uns die Themen da einfach nicht aus. Und jedes Jahr bringt es auch wieder neue Facetten. Und manchmal sind auch alte Themen immer noch da und müssen immer noch diskutiert werden.
Also es gibt quasi eigentlich mehr Themen, als sie unbedingt behandeln können. Es wäre eigentlich fast praktisch, mehrere dieser Tage im Jahr zu veranstalten.
Friedenswochen schlage ich in solchen Fällen immer vor.
Also wenn es irgendwann mal zu viel wird, wäre die Möglichkeit da, das eventuell auf eine ganze Woche auszuweiten. Thematisch gesehen auf jeden Fall kein Problem.
So ist das richtig.
Aber dieses Jahr befasst ihr euch und hoffentlich natürlich auch sehr viele Leute, die dann kommen, befassen wir uns also mit dem Thema Wasser erstmal. Bei uns weniger das Problem, in anderen Ländern mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal, dass ihr da wart. Das war sehr informativ, sehr ausführlich. Konnten wir darüber reden. Da vielen Dank dafür.
Gerne.
Und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass dann alles klappt und dass für die Zukunft eure Worte, sage ich mal, nicht nur Worte bleiben, sondern auch über die Menschen dann im weiteren Bogen natürlich dann auch Folgen haben bzw. Auswirkungen, dass es nicht nur reine Information war. Ich denke, das ist ja auch in eurem Sinne, dass das Informieren ist zwar aktuell das Ziel, aber schöner wäre es natürlich, darüber hinaus zu gehen.
Genau.
Dann bedanke ich mich und hoffe natürlich, dass ihr eventuell nächstes Jahr zum nächsten Antikriegstag, dann 2017, wieder zu uns kommt mit einem neuen Thema.
Okay, danke schön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.